Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich habe einmal in der Bibelschule einen Professor gehabt, der sehr intelligent ist. Der war so intelligent, dass wir ihn manchmal nicht verstehen konnten. Das heißt, er hat viele richtig große Worte verwendet, Worte, die für uns völlig fremd waren. Die standen zwar in einem englischen Wörterbuch, aber wir haben sie nicht gekannt. Der hat über 400 Bücher im Jahr gelesen. Das ist mehr als ein Buch je Tag. Und diese Bücher hatten teilweise über 400 Seiten. Ich werde es nie vergessen, der kam einmal zum Unterricht und ein Buch, das wir lesen sollten, oder aus dem wir lesen sollten, Abschnitte lesen sollten, hat er gebracht und das war so ein fettes Buch. Und er sagte, ja, heute Abend werde ich das lesen und dann stelle ich das euch morgen zur Verfügung. Er hat das am nächsten Tag zurückgebracht und das Ding sah richtig alt aus, so verbraucht aus, als ob er es gebraucht gekauft hätte. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und öfters haben wir uns richtig anstrengen müssen, ihn zu verstehen. Ich habe öfters gedacht, wenn er dieses Spiel Scrabble spielen sollte, wo man Wörter zusammenstellt, dass er immer verlieren würde, weil er keine kleinen Worte kennt. Aber mit sehr viel Mühe konnten wir ihn verstehen. Der besaß sehr viel Weisheit, aber diese Weisheit und diese Schrifterkenntnis war uns nicht zu nützen. Hat uns nichts gebracht, bis wir ihn endlich verstanden haben und wir müssen uns wirklich anstrengen. Und das ist, was ich in der heutigen Predigt betonen möchte, ist, selbst wenn einer sehr viel Weisheit besitzt, wenn er es nicht weitergeben kann oder wenn seine Worte nicht verstanden werden, dann nützt es den Zuhörern nicht. Der Titel der heutigen Predigt ist die Nutzlosigkeit der unverständlichen Worte. Und ich habe gedacht, weil es heute Pfingstsonntag ist, dass wir die letzten paar Verse in 1. Korinther 13 überspringen werden. Das heißt, wir kommen nachher nochmal zu diesen Versen in Kapitel 13 zurück und werden sie gemeinsam betrachten. Aber weil es Pfingstsonntag ist, wollte ich die ersten 19 Verse in Kapitel 14 gemeinsam mit euch betrachten. Und das in Sprachen reden, was manchen in Zungenreden nennen, gemeinsam mit euch betrachten. Ich möchte aber, bevor wir diesen Abschnitt lesen, ein Irrtum klar formulieren. Unter manchen Christen herrscht die Meinung, dass wir Gott näher kommen können, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Gott anbeten können, und dass wir als Christen sogar den Teufel und die bösen Geister besiegen können, ohne den Einsatz von unserem Verstand. Ich wiederhole. Unter manchen Christen herrscht die Meinung, dass wir Gott näher kommen können, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Gott anbeten können, und dass wir als Christen sogar den Teufel und die bösen Geister besiegen können, ohne den Einsatz von unserem Verstand. Das heißt, es wird gelehrt, gepredigt und praktiziert, dass durch das in Sprachen reden Christen Gott auf mystische Art und Weise besser anbeten und näher zu ihm kommen können. Was sie hiermit lehren aber, ist wieder die Schrift. Denn die Schrift lehrt eindeutig, dass wir ohne unseren Verstand Gott nicht mal gefallen können. Es ist durch den Verstand, dass Gott das Herz erreicht. Und bevor wir unseren Text aufschlagen heute, möchte ich euch bitten, 2. Samuel Kapitel 12 aufzuschlagen, damit wir diesen Punkt auch außerhalb von dem 1. Korintherbrief sehen. 2. Samuel, Kapitel 12. Diese Geschichte ist wohl bekannt. Aber diese Geschichte illustriert, diese Begebenheit illustriert ganz klar, was ich betonen möchte heute. Und der Herr sandte Nathan zu David und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Was will ich hiermit betonen? Wie hat Gott das Herz von David getroffen? Durch sein Verstand. Durch sein Verstand hat er das Herz von David getroffen. Und Gott, wenn er zu unseren Herzen reden will, dann immer durch unseren Verstand. Gott macht niemals einen Bogen um unseren Verstand, um unser Herz zu erzielen. Aber genau das wird gelehrt und praktiziert unter den Charismatikern. Die meinen, dass man kann in Sprachen reden, die kein Mensch versteht, und die Erbauung der Gemeinde dadurch stattfindet. Paulus lehrt genau das Gegenteil in unserem Text heute. In 1. Korinther 14 wird Paulus über die Erhabenheit des Weissagens sprechen, über das in Sprachen reden. Denn er wird betonen, er gibt uns 8 Argumenten hier in diesem Abschnitt, warum das Weissagen wichtiger ist. Aber sein Hauptargument ist eins. Die Erbauung des Leibes Jesu Christi geschieht über den Verstand. Wenn der Mensch nicht versteht, was er hört, dann kann keine Erbauung, kein geistliches Wachstum stattfinden. Und diese Argumente sind so einfach zu verstehen, dass ich begreife nicht, dass so viele Christen in der heutigen Zeit immer noch sehr anfällig sind bezüglich der Lehre der charismatischen Bewegung. Freunde, es muss uns bewusst werden, wie wichtig unsere Gedankenwelt für das geistliche Wachstum ist. Unser Gewissen wird entweder durch unsere Gedanken sensibler und für uns nützlicher, oder es wird durch unsere Gedanken geschwächt, indem wir gewisse Sünden rechtfertigen, um das Geschrei unseres Gewissens zu beruhigen. Unsere Gefühle werden durch unsere Gedanken bestimmt. Das lehrt die Bibel überall. Freunde, all diese Beispiele, die ich euch jetzt gegeben habe von David und von wie unsere Gedanken, unsere Gefühle leiten und so weiter, alle diese lassen uns klar erkennen, dass Gott niemals einen Bogen um unseren Verstand macht, wenn er zu unseren Herzen sprechen will. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, kämpft gegen die in uns wohnende Sünde, um die Kontrolle über unsere Gesinnung zu gewinnen. Das haben wir in Römer 7 und 8 gesehen, dass der Heilige Geist, in Kapitel 8 steht es, dass er will die Kontrolle über unser Verstand haben. Es steht, dass die Gesinnung, die auf die Dinge des Geistes fixiert ist, führt zum Leben. Die Gesinnung, die sind auf die Dinge des Fleisches, führt zum Tod. Also es geht um unsere Gesinnung im geistlichen Leben. Und das heißt, wir müssen das Wort Gottes verstehen, sonst nützt es uns nichts. Jetzt lass uns die ersten 19 Verse in Kapitel 14 lesen. Ich schließe dieses Fenster richtig ungern, aber der Hahn treibt Konkurrenz mit mir. Vielleicht mache ich das auch. Okay. Kapitel 14, 1. Korinther, Kapitel 14, wir lesen die ersten 19 Versen gemeinsam. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung. und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mir aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremde zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Amen. Bevor wir anfangen, Vers für Vers diesen Abschnitt zu betrachten, möchte ich 2 Worte oder Begriffe definieren in diesem Abschnitt. Es ist sehr wichtig, dass wir das in Sprachen reden, was manchen in Zungen reden, definieren. Der Grund, warum manche diesen Begriff Zungen im Zungenreden verwenden wollen, ist, weil das griechische Wort hier ist Glossa, das Wort für Zunge. Aber es ist klar und deutlich, dass das Wort für Sprachen verwendet wird. Das war ihr Wort für Sprachen. Und so Paulus spricht auch hier in diesem Text, es spricht von einem Barbar. Es steht hier, dass wenn in Vers 11, wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barber sein und der Redende für mich ein Barber. Das war ein Begriff für einen Mensch, eine Gruppe von Menschen, ein Barber, ein Barbarien. Ich sage es falsch, ich sehe es am Schmutzen von euch allen. Wie sagt man das? Barbar. Barbar? Hä? Joachim, bitte.
Avar war die allgemeine Bezeichnung der hochkultivierten Griechen für alle Völker, die tief unter ihnen, die sie als tief unter ihnen stehen, angesehen haben. Also das war eine etwas geringschätzige
Begriff. Ja. Aber es war auch von einem bestimmten Volkart verwendet, eine Gruppe von...
Was nicht zum Kulturvolk gehört.
Okay, gut. Der Punkt ist aber, es handelt sich eindeutig um Sprachen hier. Das ist der Zusammenhang. Und wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen, und das ist der Text, den man normalerweise für Pfingstsonntag nehmen würde, denn wir feiern heute den Beginn der Gemeinde, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 13, lesen wir Folgendes. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, es führte ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Okay, hier halten wir kurz an. Das heißt, die Leute, die das gehört haben, haben gesagt, erstmal, sind diese Menschen, die reden, sind sie nicht alle aus Galiläa? Sie haben auch von dieser Aussprache, ihrem Akzent, erkennen können, dass sie alle aus Galiläa kamen. Und dann haben sie gesagt, wie ist es denn möglich, dass jeder von uns das, was sie sagen, in unserer eigenen Mundart verstehen? Und dann wird die Herkunft dieser Menschen, das sind Juden, gottesfürchtige Juden, aber sie stammen, die waren in der Zerstreuung und sind zurück nach Jerusalem gekommen für diesem Fest. Und dann wird es uns gesagt, aus welche Ecken der Welt sie kamen. Vers 9. Parther und Meder und Elameter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Also wir sehen hier am Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, dass die Aposteln befähigt wurden, obwohl sie alle Galiläer waren, in anderen Mundarten zu sprechen. Und hier ist eine große Liste aufgeführt. Und jeder hat in seiner eigenen Mundart das, was gesagt wurde, verstanden. So in Sprachen reden heißt, in einen ungelernten Sprachen zu reden, die es zu der Zeit gegeben hatte. Ich möchte euch sagen, ich wünsche, dass ich diese Begabung hätte. Ich habe nichts gegen diese Begabung. Ihr merkt, wie viel Fehler ich auf Deutsch immer noch mache. Ich bin seit 12 Jahren hier in Deutschland und ich mache immer noch Fehler. Es wäre so schön, wenn Gott mir diese Geistesgabe schenken würde. Ich kenne Missionare, die im Dschungel arbeiten irgendwo in Papua Neuguinea und die haben mit richtig schwierigen Sprachen zu tun. Das sind Sprachen, wo Menschen durch die Nase pfeifen beim Reden. Und es gibt einen ganz leichten Tonunterschied. Und das Wort ist ganz was anderes. Aber ich kenne kein einziges Beispiel davon, wo Missionaren in der jetzigen Zeit es ihnen einfach befähigt wird, eine ungelernte Sprache sprechen zu können und auch zu kommunizieren zu können und auch die Bibel in der Sprache übersetzen zu können. Es gibt keine einzige Bibelübersetzung in der jetzigen Zeit, der geschrieben worden ist von einem Menschen, der die Sprache noch nie studiert hat. Es gibt keine einzige. Ich kenne keine einzige. Also diese Geistesgabe zu Pfingsten war eindeutig die Fähigkeit, in einer Sprache zu reden, die man noch nie gelernt hat, nie studiert hat. Gott hat sie einfach plötzlich auf der Stelle befähigt, in einer anderen Sprache zu reden. Das wäre, als wenn ich jetzt plötzlich auf Russisch reden könnte und zu euch auf Russisch predigen würde. Das wäre das Gleiche. Das ist, was es bedeutet, in Sprachen zu reden. Ich weiß, dass manche würden sagen, ja, aber in 1. Korinther 14 spricht Paulus von, ja, aber er baut sich, oder er spricht von einer Gebetssprache oder von den in Zungen von Engeln reden. Wir haben schon gesehen in Kapitel 13, dass er übertreibt da. Der sagt auch, wenn ich einen Glauben habe, womit ich Berge versetzen kann. Hat ein Christ je einen Berg versetzt mit seinem Glauben? Nein. Paulus hat in Hyperbole, wie sagt man das nochmal? Übertreibung. Aber dieses Wort will ich, die Aussprache davon. Hyperbole. Hyperbole, genau. Hyperbole, das war das Wort. Er hat in Hyperbole gesprochen, das heißt, er hat übertrieben, ohne einen Punkt zu machen. Das haben wir schon in Kapitel 13 gesehen. Und in Kapitel 14, wenn wir Vers für Vers demnächst dadurch uns bewegen, werden wir sehen, dass Paulus das nicht so meint, wie es bei den Charismatikern und in der jetzigen Zeit betont wird. Hier in Apostelgeschichte 2 und dann auch später, wenn man sieht, dass Cornelius und sein Haus, die Heiden, als sie diese Fähigkeit empfangen hatten, steht es, die haben den Heiligen Geist gefangen, genau wie wir am Anfang. Also das, was sie getan haben, war genau das Gleiche. Es war nicht irgendwelche Blablabla, das kein Mensch verstehen konnte. Es gab echte Sprachen und es war die Fähigkeit, echte Sprachen zu sprechen, die man noch nie gelernt hatte. Okay, jetzt das nächste Wort, das wir definieren wollen, ist das Wort Weissagung in unserem Text. In 1. Korinther 14 spricht Paulus davon, dass der weissagt, ist größer als der in einer Sprache redet. Was meint er mit Weissagen? Paulus verwendet das Wort Weissagen nicht im Sinne von einer Vorhersage. Das heißt, dass die Propheten im Alten Testament nicht nur zukünftige Ereignisse prophezeit haben, sondern sie haben das Volk mit dem Wort Gottes ermutigt und ermahnt. Sie haben das Volk immer wieder zur Buße aufgerufen. Paulus verwendet das Wort hier nach dem Sinn von dem Predigtdienst, wie wir ihn heute verstehen. Beachte folgende Aussagen aus 1. Korinther 14. Erstmal Vers 3. Es steht, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur was? Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das heißt, das, was er sagt, dient zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Vers 6. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Und so wir sehen hier, es handelt sich um Lehre, um Erkenntnis oder eine Offenbarung, die Gott den Apostel Paulus geschenkt hatte, oder um Weissagung hier. Es geht um ein Wort der Ermahnung. Und dann lesen wir in den Versen 23 bis 25, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also wir sehen hier, dass Weissagung führt auch zur Buße. Es überführt Menschen von ihren Sünden. Und dann in Vers 31, denn ihr könnt einen nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also hier in diesem Zusammenhang geht es um die Erbauung der Gemeinde durch den Predigtdienst. Wenn wir diese Zitate aus 1. Korinther 14 betrachten, dann sehen wir, dass das Weissagen etwas anderes ist als die Verkündigung neuer geoffenbarte Wahrheiten bezüglich der Zukunft. Es geht um das Trösten, Erbauen, Überführen und Ermahnen. Und dies ist genau das, was Timotheus mit dem Wort Gottes tun sollte. Wenn wir die Pastoralbriefen lesen, ist es interessant, dass da Paulus sagt, Timotheus, predige das Wort. Der sagte, wie es in der Zukunft, in unserer jetzigen Zeit sein wird, in diesem Abfall vom Glauben, dass die Gesellschaft schlimmer und schlimmer wird und dass manche werden sagen, wir wollen Lehrer haben, die das predigen, was ins Ohr kitzelt. Aber er sagte, Timotheus, predige das Wort. Und er hat das Wort definiert als das Alte Testament, die Schriften, die Timotheus von Kindheit an erkannt hat, und alle Schrift, sagt er. Und er spricht von der Schrift und er sagte, die Schrift sollst du predigen. Es steht hier in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14, du aber bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Und er meint damit das geschriebene Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Hier sehen wir, dass das, was Timotheus mit der Schrift tun sollte, ist genau das, was Weissagung bewirkt in der Gemeinde. Erbauung, Ermahnung, Lehre, Zurechtweisung, Überführung. Alle diese Dinge, die Timotheus mit der Schrift tun sollte, und das ist das, der Predigtdienst, das ist das, was Weissagung, wozu es auch dient. Na, ich bestreite nicht, dass das Wort Weissagung in manchen Zusammenhängen auch bedeutet, etwa ein zukünftiges Ereignis zu verkündigen. Das haben die Propheten auch getan. Aber viele haben vergessen, dass die Propheten im Alten Testament nicht nur zukünftige Ereignisse prophezeit haben. In erster Linie haben sie Menschen zur Buße gerufen. Wenn du Maleachi zum Beispiel liest, wie fängt es an? Das Volk hat versucht, Gott auf die Anklagebank zu setzen und ihn anzuklagen. Und Gott dreht den Spieß um und sagt, ich habe euch geliebt, aber ihr seht meine Liebe nicht. Und dann sagt er, wenn ich ein Sohn ehrt sein Vater. Und er sagt, wenn ich Vater bin, wo ist die Ehre, die mir zusteht? Und dann hatte sie konfrontiert das mit ihrer Sünde, dass sie blinde und lahme Tiere geopfert haben und die Priester haben das akzeptiert. Und der Hauptteil von Maleachi ist nicht Prophezeiung, sondern er weist das Volk zurecht. Er spricht ihre Sünden an. Und die Propheten haben beides getan. Und Paulus spricht von dieser Hauptaufgabe von den Propheten damals, nämlich Menschen zur Buße zu rufen, sie zu überführen und zu ermahnen und zu trösten und aufzubauen mit dem Wort Gottes. Die Propheten haben selten neue Offenbarungen gegeben. Sie haben das, was im Gesetz Moses geschrieben stand, erleuchtet, verkündigt und Menschen zur Buße gerufen. Dann haben sie auch natürlich in Bezug auf die Rettung Verheißungen gemacht und auch gewisse Dinge geoffenbart. Aber hauptsächlich, was haben sie prophezeit? Gericht. Wenn ihr nicht Buße tut, dann kommt das Gericht. Und so ist es wichtig, dass wir den Dienst von den Propheten richtig verstehen. Ich stimme mit Sicherheit nicht überein mit allem, was in diese Wuppertaler Studienbibel-Kommentaren geschrieben steht. Aber in diesem Kommentar zu dem Korintherbrief, Werner D. Bohr hat genau das gesagt, was ich eben gesagt habe. Ich lese vor, was er über diesen Abschnitt schrieb. Was ist im Gegensatz zu dem Zungenreden mit den Prophetuen, dem prophetischen Reden gemeint? Der prophetisch Redende redet zu Menschen Aufbau und Ermahnung und Zuspruch. Dieser kurze Satz zeigt sofort, dass es sich nicht um ein Prophezeien in dem bei uns üblichen Sinn des Voraussagens der Zukunft handelt, wie wir etwa von Wetterprophezeiung und dergleichen reden. Das Wort als solches weist auf die Propheten des alten Bundes hin. Wir missverstehen aber diese Männer, wenn wir in ihnen lediglich die Verkündiger künftiger Ereignisse sehen. Sie hatten in erster Linie dem Volk, der Priesterschaft und dem König deren ganzes Versagen, ihre ganze Schuld vor Augen zu stehen. Sie hatten zur Umkehr zu rufen. Sie hatten an Gottes heiligen Willen zu erinnern, zu lehren, zu mahnen, zu trösten. Und nur innerhalb dieser großen Gesamtaufgabe haben sie dann auch auf die Zukunft hinzuweisen und mit bestimmten Enthüllungen über die Zukunft zu drohen und zu locken. Wer nun in der Gemeinde als Prophet redete, hatte nicht nur wie Agabus eine Hungersnot vorauszusagen, sondern wie nun auch Vers 3 ausdrücklich sagt, für den Aufbau durch Ermahnung und Zuspruch zu sorgen. Prophetisch reden meint also ein klares Sprechen in einfachen Worten, geleitet und erfüllt vom Geist Gottes und darum Herz und Gewissen von Menschen treffend. Seinem Inhalt nach kann es je nach Gottes Auftrag ganz verschieden sein, aber immer ist sein Ziel der Bau der Gemeinde als des Leibes Christi. Nun kann Paulus den für ihn entscheidenden Unterschied zwischen Zungenreden und prophetischer Rede klar herausstellen. Und jetzt zitiert er, der Zungenredner baut sich selbst auf, aber der prophetisch Redende baut die Gemeinde auf. Und so, wir sehen hier, dass diese beiden Begriffe häufig falsch verstanden werden. Und weil sie nicht richtig definiert werden, wird dieser Abschnitt falsch ausgelegt. Das in Sprachenreden bedeutet die Fähigkeit, die einem geschenkt wurde, plötzlich in einer fremden, ungelernten Sprache reden zu können. Und mit Prophetuo oder mit prophetisch Reden oder Weissagung ist hauptsächlich gemeint dieser Dienst am Wort, wozu Paulus Timotheus ermahnt hatte. Jetzt, da wir diese Definitionen haben, wollen wir uns zum Text wenden und sehen diese Betonung auf Erbauung. Es steht hier, alles geschehe zur Erbauung. Bevor wir anfangen, hier die einzelnen Argumenten durchzunehmen, lass uns sehen, wie oft wir aufgefordert werden, hier in diesem Abschnitt alles zur Erbauung der Gemeinde zu tun. Vers 3 haben wir schon betrachtet, aber Vers 4 steht es, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst, wer aber weiß, sagt, erbaut die Gemeinde. Dann am Ende von Vers 5 steht es, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und dann lesen wir in Vers 13, dass ihr überreich seid, Entschuldigung, am Ende von Vers 12, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Vers 17, denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Und dann nochmal Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Alles geschehe was? Zur Erbauung. Und das ist das Prinzip, das uns leiten und begleiten sollte in diesem Abschnitt. Das Prinzip der Erbauung. Denn viele haben das vergessen. Viele wollen 1. Korinther 14 benutzen, um ihre Lieblingslehre zu begründen. Aber es geht hier um Erbauung der Gemeinde. Was dient zur Erbauung? Das ist die Frage. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Vers 1 Paulus blickt zurück auf Kapitel 13, wo es um die Liebe geht. Und er sagt, und er tadelt mit denen und sagte, ihr habt in Sprachen geredet und ihr habt selber nicht mal verstanden, was ihr gesagt habt. Anderen haben nicht verstanden, also ihr habt zum Eigennütz und um angeben zu können, in Sprachen gesprochen. Nicht zur Erbauung, sondern zur Anerkennung, zum Eigenlob. Und er sagte, das ist nicht der Weg der Liebe. Und deswegen fängt er nochmal in Kapitel 14, Vers 1 an mit, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und jetzt kommen wir zum Hauptpunkt in diesem Abschnitt, nämlich die Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachenreden. Und sein erstes Argument ist in den Versen 2 bis 3 zu sehen. Hier steht es nämlich, wer in Sprachen redet, redet zu Gott. Wer weissagt, redet zu den Menschen. Now, will Paulus mit dieser Aussage das für gut heißen, was sie getan haben? Will er sagen, es ist völlig in Ordnung, zu Gott in Sprachen zu reden? Es steht hier, dass sie Geheimnisse geredet haben in ihrem Geist. Braucht Gott die Geheimnisse hören von uns? Hat Gott Erbauung nötig? Braucht er Erbauung? Braucht er die Geheimnisse von uns hören? Die Geheimnisse kommen von ihm, nicht von uns. Er hat es gar nicht nötig zu hören. Das heißt, was sie in einer Sprache Gott gesagt haben, hat Gott nicht nötig zu hören. Wer hat es nötig zu hören? Der Gemeinde hat es nötig. Wir brauchen die Erbauung, Gott nicht. Also er tadelt mit denen, indem er sagt, ihr spricht zu Gott, nicht zu den Menschen. Aber wozu sind die Geistesgaben uns gegeben worden? Kapitel 12, Vers 7. Es steht hier, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. In der Martin-Luther-Übersetzung zum Nützen aller gegeben. Zur Erbauung der Gemeinde sind die Geistesgaben der Gemeinde geschenkt worden. Nicht zum Eigennütz. Und so ist es klar, und auch nicht um Gott etwas beizubringen. Und so wir lesen hier eindeutig, dass der Grund, warum Paulus gesagt hat, dass sie nicht zu Menschen, sondern zu Gott reden, ist, weil er betonen will, dass Gott der Einzige ist, der sie verstehen kann. Wenn du in einer Sprache redest, was du selbst nicht mal verstehst, und die anderen, die anwesend sind, auch nicht verstehen, dann wer ist der Einzige, der dich verstehen kann? Gott, der die ganze Sprachen erschaffen hat. Der ist der Einzige, der dich verstehen kann. Das ist, was Paulus hiermit sagen will. Argument Nummer 2. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Now, es scheint vielleicht ein Widerspruch zu sein, dass es möglich wäre, für einen sich selbst aufzubauen, aber Paulus geht davon aus, dass er die Sprache versteht hier in diesem Fall. Das heißt, wenn einer in einer fremden Sprache spricht, versteht auch das, was er sagt, dann dient es ihm selbst. Aber was will er sagen damit? Will er sagen, dass das okay ist? Nein. Kapitel 12, Vers 7. Zum Nützen aller, nicht zum Eigennütz. Und er will nochmal tadeln. Das schreibt er, was er hier schreibt, schreibt er zur Korrektur. Es war ein Chaos in der Gemeinde. Alle haben gleichzeitig gesprochen, in verschiedenen Sprachen. Keiner hat was verstehen können. Und wie er später andeutet, wenn ein Ungläubiger unter euch kommen würde und dieses Durcheinander hören würde, der würde sofort rausgehen. Er würde sagen, ihr seid von Sinne. Ihr habt alle einen Vogel. Was ist das? Der würde nichts verstehen. Und so Paulus spricht diese Chaos an und er sagt, wer sowas tut, der baut sich selbst. Und das ist nicht richtig, das ist falsch. Wir sollen in der Gemeinde anderen erbauen, nicht uns selbst. Und das ist sein zweites Argument in den Versen 4 bis 5. Wir lesen die Verse nochmal. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Was er meint damit ist, ich habe nichts dagegen, wenn jeder einzelne von euch das konnten. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Was Paulus damit meint ist, wenn einer in einer Sprache redet, ist es okay. Aber dann muss es dann übersetzt werden, damit die anderen es verstehen können. Sonst, was soll er tun? Kapitel 14, Vers 27. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und eine lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, sowas, schweige er in der Gemeinde. Hiermit hat Paulus gesagt, dass das in Sprachenreden verboten ist in der Gemeinde, wenn es mehr als drei es tun. Und wenn sie es nicht nach der anderen tun und nicht gleichzeitig, das ist verboten. Und dann sagt er, es ist komplett verboten, wenn keiner da ist, der es auslegt und erklärt, was damit gesagt ist. Und ich möchte euch etwas sagen, eine Frage an euch stellen. Wozu diese ganze Theater? Wenn ich in Deutsch sprechen kann und ihr Deutsch versteht und ich in einer anderen Sprache, was weiß ich, sage ich Russisch sprechen kann, was ich noch nie gelernt habe, Gott hat mir die Fähigkeit einfach geschenkt, aber ihr versteht kein Russisch und dann ich zuerst zu euch in Russisch spreche und dann das übersetze ins Deutsch. Ich könnte gleich zu euch aufs Deutsch reden. Wozu dieses ganze Theater? Nur damit ich angeben kann, dass ich in einer Sprache reden kann, die keiner versteht? Die ich von Gott geschenkt bekommen habe? Und so Paulus sagte, das in Sprachen reden in der Gemeinde ist verboten, es sei denn, es ausgelegt wird. Wir lesen weiter hier seinen dritten Argument. Und wie gesagt, alle diese Argumente haben eins gemeinsam. Eigentlich hat er nur ein Argument hier, nämlich alles geschehe zur Erbauung. Wenn etwas geschieht in der Versammlung, die nicht zur Erbauung geschieht, dann ist es untersagt. Dann sollt ihr es nicht tun. Alles geschehe zur Erbauung. Das dritte Argument, was für einen Nutzen haben die unverständlichen Worte? In den Versen 6 bis 13 stellt Paulus vier rhetorische Fragen dar, um die Vergeblichkeit, das in Sprachenreden klar darzustellen. Und ich muss ehrlich sagen, man braucht nicht einen Kommentar lesen, man braucht nicht in die Bibelschule gehen, man braucht kein Wissenschaftler sein, um seine Argumente hier zu verstehen. Das sind vier Fragen, rhetorische Fragen, und die Antwort liegt auf der Hand, so dass er uns nicht mal die Antwort gibt. Wir lesen diese Fragen hier ab Vers 6. Kapitel 14. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Das heißt, was wird es euch nützen, wenn ich zu euch komme und ihr versteht kein Wort von dem, was ich sage? Vers 7, die zweite Frage. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte und Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Auch eine klare Frage. Das heißt, es wird nur ein Lärm sein, nichts anderes. Und dann steht noch eine Frage, Vers 8. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Damals, die Soldaten, das waren sein großer Herr. Wie sollten sie mit denen kommunizieren? Die haben das mit einer Posaune getan. Die haben gewisse Noten, das heißt Angreif, anderen, sie sollen sich zurückziehen und so weiter. Und wenn das nicht klar ist und keiner versteht, dann gibt's ein riesig Durcheinander auf dem Schlachtfeld. Was sollen sie tun? Die können nicht verstehen. Hiermit will Paulus sagen, dass das Verstehen unbedingt notwendig ist, wenn Erbauung stattfinden will. Warum? Weil Gott spricht das Herz immer durch den Verstand an. Denkt an das erste Gebot. Wie sollen wir Gott lieben? Aus ganzer Kraft, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und auch mit dem ganzen Verstand. Also Gott umgeht unseren Verstand nicht, wenn er zu unseren Herzen sprechen will. Und das sagt Paulus hier durch diese Fragen aus. Die vierte Frage ist dann, Vers 9, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Das ist eine ganz einfache Frage. Ich war jung im Glauben, war noch Soldat zu der Zeit. Ich war stationiert vor einer kurzen Zeit in Yuma, Arizona, und ich ging in eine Ortsgemeinde da. Und ich ging da rein und alle, genau das, was Paulus hier beschreibt, diese Chaos, genau das war da in dieser Gemeinde. Alle haben in Zungen angeblich gleichzeitig gesprochen. Ein Blablabla, das kein Mensch verstehen konnte. Und ich stand da, habe ich Erbauung empfangen? Nein. Ich stand da und habe gedacht, was ist hier los? Und keiner konnte die anderen verstehen. Das war so laut. Ich weiß nicht, ob ihr je Bienen gehört haben, wenn sie so brummen, wenn so richtig viele auf einem Ort sind. Das war nur so, man konnte nichts verstehen. Und so der Punkt hier ist eindeutig, sagt Paulus, das dient nicht zur Erbauung. Und das sagt er auch in Vers 10. Am Ende von Vers 9 sagt er etwas wichtig. denn ihr werdet in den Wind drehen. Na, konnte Paulus die Vergeblichkeit dieses Dienstes noch stärker ausdrücken als mit dieser Aussage, denn ihr redet in den Wind? Wird wörtlich im Griechischen in die Luft. Konnte er sich noch krasser oder deutlicher ausdrücken als mit dieser Aussage? Er will sagen, das ist vergeblich, was ihr tut. Absolut vergeblich. Es nützt keinem. Wir lesen weiter, Vers 10. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redner ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Das heißt, in Sprachen zu reden, erbaut die Gemeinde nicht. Es geschieht nicht zur Erbauung. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache rede, oder Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Das ist das vierte Argument von Paulus hier. Nämlich das Gebet und das Lobsingen sollen mit dem Geist, aber auch mit dem Verstand getan werden. In diesen zwei Versen wird es klar, dass nicht jeder, der in Sprachen reden konnte, die Sprache auch verstand. Das heißt, manche haben etwas geredet und sie haben auch nicht mal verstanden, was sie gesagt haben. Deswegen gab es eine andere Gnadengabe namens Auslegung der Sprachen. Das haben wir in Kapitel 12 gesehen. Manche Christen konnten nicht in einer fremden Sprache reden, aber sie konnten das verstehen, was gesagt wurde, so dass sie in der Lage waren, es auch zu übersetzen. Das heißt, einer hat diese Geistesgabe gehabt, in einer fremden Sprache zu reden, aber er hat nicht verstanden, was er gesagt hat. Der andere konnte nicht in der Sprache reden, aber er konnte es auslegen. Und Paulus sagte, wer beten möchte in einer Sprache, dann soll er Gott darum bitten, dass er ihm auch das Gegenstück schenkt, als Gnadengabe, dass er das auch verstehen kann. Weil sonst bleibt sein Verstand was? Fruchtleer. Fruchtleer. Das heißt, es früchtet nicht. Sein Gebet, der kann nicht mal wissen, ob er das ein Gebetserhörung hatte oder nicht. Wenn ich nicht mal weiß, was ich bitte, wie kann ich wissen, ob Gott es mir gegeben hat oder nicht? Es kann nicht zur Danksagung führen, wenn ich nicht mal weiß, dass Gott mein Gebet erhört hatte. Und so hier spricht Paulus von der Vergeblichkeit des Gebets oder des Lobsingens in einer fremden Sprache, wenn man die Sprache nicht versteht. Hier geht Paulus auf die erwarteten Gegenargumente ein. Denn manche haben argumentiert, dass selbst wenn ihre Sprache von Menschen nicht verstanden wird, Gott versteht sie und sie dient zur Anbetung, sagen sie. Ja, vielleicht verstehen die Menschen nicht, aber wir wollen nicht zu Menschen reden, wir wollen zu Gott reden. Wir wollen Gott loben und anbeten in dieser himmlischen Sprache, sagen sie. Paulus kontert dieses Argument und betont, dass der Verstand fruchtleer bleibt, wenn wir das, was wir beten und Gott singen, nicht verstehen. Deswegen sagt Paulus hier in den Versen 13 bis 15, dass er auch mit seinem Verstand beten und anbeten will und nicht allein mit seinem Geist. Paulus hier spricht nicht von montags werde ich mit dem Geist beten und dienstags mit dem Verstand. Der meinte gleichzeitig beides. Versteht ihr? Der meinte, ich will beides tun. Immer. Nicht einmal und an einem anderen Tag der Woche mit dem Verstand beten. Ich will immer mit meinem Verstand beten, sagt er. Ich will niemals beten ohne meinen Verstand und ich will niemals Gott anbeten ohne meinen Verstand. Wir tun das öfters in der Versammlung übrigens. Wenn wir die wohlbekannte Lieder einfach singen, aber wir denken immer noch über das, was gestern Abend geschehen ist, oder wir denken über, wer schreit unten, oder unsere Gedanken sind irgendwo anders. Unsere Lippen singen das Lied, aber unser Gedanken ist irgendwo anders. Wir loben Gott öfters ohne den Verstand. Und es ist nicht gut. Paulus sagte, das soll nicht sein. Und wenn einer in einer Sprache Gott lobt, aber versteht nicht, was er sagt, das ist genau das Gleiche, als wenn ich ein Lied singe, aber im Gedanken irgendwo anders bin. Es ist nichts anderes. Also Paulus sagt nicht, das ist möglich, aber das ist besser. Der sagte, das ist nicht richtig, was ihr tut. Hier ist, was richtig ist. Manche Charismatiker wollen diesen Text benutzen, um zu behaupten, dass es möglich ist, in einer geheimen Gebetssprache zu reden. Aber selbst wenn dies möglich wäre, sagt Paulus uns hier, dass wir es nicht tun sollen. Also gibt es keine Ausrede für das sogenannte in Sprachen Beten. Freunde, Jesus hat uns beigebracht, wie wir beten sollen. Kennt ihr das Vaterunser? Er hat uns gesagt, wie wir beten sollen. Die Jungen haben ihn gefragt, wie sollen wir beten? Der hat uns gesagt, wie wir beten sollen. Also mit dem Verstand. Die Gebete von Jesus, die uns geschildert werden in der Bibel, sind sie alle verständlich?
Ja.
In Johannes 17, sein hoherpriesterliches Gebet, der hat gebetet für die, die Gott ihn anvertraut hatte. Und er hat zu Gott gesprochen in einer menschlichen Sprache, als er in dem Garten von Gethsemane war, unmittelbar vor seinem Tod. Hat er in eine himmlische Sprache gebetet? Nein. Und in der Bergpredigt hat er uns Folgendes gesagt. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Ich wiederhole. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werdet. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir sollen mit dem Verstand beten und nicht nur in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Manche Charismatiker wollen auch Römer 8, Vers 26 als Unterstützung für in Sprachen beten benutzen. Ich zitiere diesen Vers. Paulus schrieb, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Okay, erstens, wer betet hier? Menschen oder der Heilige Geist? Der Heilige Geist verwendet sich für uns im Gebet. Wir beten nicht, erstens. Zweitens, in diesem Text steht es mit unaussprechlichen Seufzern. Was bedeutet unaussprechlichen? Die werden nicht gehört. Also das, was in der charismatischen Bewegung kann nicht mit diesem Vers begründet werden. Das ist nur ein Missbrauch der Schrift. Als ich zuerst nach Deutschland kam, konnte ich auf Deutsch schon lesen, weil ich weil die Vokale auf Deutsch fast immer gleich ausgesprochen werden. Es ist immer A, E, U, O, I, A-E-I-O-U, Entschuldigung, wie auf Spanisch und vielen anderen vernünftigen Sprachen. Auf Englisch ist das leider nicht der Fall. A kann so unterschiedlich ausgesprochen. Aber als ich nach Deutschland kam, konnte ich schon aus der Bibel vorlesen. Glaub's oder nicht, ich habe es getan. Aber ich habe nicht alles verstehen können. Das heißt, am Anfang, als ich nach Deutschland kam, ich habe meine Bibel, deutsche Bibel gekauft und aufgeschlagen, fing an zu lesen. Und ich war erschrocken. Ich dachte, Mensch, ich war so entmutigt. Ich sage, ich verstehe kein Wort. Ich verstehe gar nichts. Obwohl ich einen Wortschatz von etwa 900 Worte auf Deutsch hatte zu der Zeit, konnte ich nichts verstehen. Na, rate mal, welche Übersetzung ich genommen habe für meine stille Zeit. Nicht die deutsche Übersetzung, weil es hätte mir nichts gebracht. Ich hätte nichts verstehen können. Ich musste die englische Übersetzung nehmen für meine stille Zeit. Sonst hätte ich keine Erbauung erlebt. Und das ist der Punkt hier. Paulus sagte, was nützt es euch, wenn ihr in Sprachen betet oder ihr Gott ein Loblied singt, aber es nichts versteht? Das wäre das Gleiche, als wenn ich zu der Zeit versucht hätte, meine stille Zeit aus der deutschen Übersetzung zu führen. Und ich möchte euch sagen, lasst mich euch ein griechisches Neues Testament geben und versucht mal, eure stille Zeit daraus zu führen. Nach einem Jahr werdet ihr staubtrocken sein oder ihr werdet fließend Griechisch lesen können. Aber der Punkt ist, dass es wird euch am Anfang nichts bringen. Und das ist sein Punkt. Es dient euch nicht mal zur Erbauung, wenn ihr das tut. Und dann sagt er in den Versen 16 und 19, dass nicht allein der Redner nicht erbaut wird, wenn er das, was er sagt, nicht versteht, sondern auch die Zuhörer werden nicht erbaut, wenn sie das Gesagte nicht verstehen. Und das ist sein fünftes Argument. Der Unkündige kann nicht Amen zu dem sagen, was du redest. Das heißt, wenn ich nicht verstehe, wenn André beten würde, auf Russisch, na gut, ich kann Amen sagen zum Schluss, weil ich André kenne. Ich weiß, er wird kein Quatsch im Gebet erzählen. Aber wenn ich ihn nicht kenne, wie konnte ich Amen sagen? Ich kann nicht Amen sagen, weil ich nicht verstanden habe, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das wahr war oder nicht. Und das ist sein Punkt hier. Die Versammlung, wir sind ein Leib. Das ist Epheser Kapitel 4. Wir sollen die Einheit der Gemeinde bewahren. Und wir sollen eine Sprache reden, die jeder versteht. Es ist klar, wenn einer zum Besuch kommt und kein Deutsch spricht, dann sitzt einer neben ihm und versucht ihn so mindestens die Hauptaussagen der Predigt leise zu übersetzen. Aber wenn alle eine gewisse Sprache verstehen, dann sprechen wir die Sprache. Wegen der Einheit der Gemeinde, damit jeder beurteilen kann, ob das richtig oder falsch ist, was gesagt wurde, und das Amen-Wort aussprechen kann. Sein sechstes Argument haben wir in den Versen 18 und 19. Steht, Paulus, hier wird er argumentieren, es ist, Paulus sagt einfach so, fast wie eine Frage, ist es euch nicht aufgefallen, wenn ich zu euch komme, dass ich nie in Sprachen rede, obwohl ich mehr in Sprachen reden kann als ihr alle? Paulus sagte, ich bin schon ein paar Mal unter euch. Wie oft habe ich in Sprachen geredet? Gar nicht. Er sagte, wenn ich unter euch bin, in der Versammlung, ich will euch etwas beibringen, das euch nützlich ist, das ihr behalten könnt, das euer Verhalten ändern kann. Und er sagte, ich würde unter euch 5 verständliche Worte lieber sagen als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Und er sagte, und ich kann in Sprachen reden mehr als ihr alle. Aber ich tue es nicht. Also das muss euch langsam auffallen, sagte er. Sein siebtes Argument werden wir nächsten Sonntag durchnehmen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Sein siebtes und achtes Argumente werden wir, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag betrachten. Aber ist es euch wirklich klar geworden, dass es zur Erbauung geschehen muss? Das ist sein Prinzip hier. Alles muss zur Erbauung geschehen. Jahrzehntelang hat die katholische Kirche ihre Masse auf Latein gehalten. Die Bibel wurde dem Volk nicht gegeben. Das Volk wurde aufgefordert, Gott durch Weihrauch, Bilder aus Buntglas, Gemälde und Architektur zu erleben. Aber ihr Verstand wurde umgangen. Sie sollten keine Fragen stellen. Sie sollten der Kirche einfach blind vertrauen, auch wenn das Gesagte auf Latein sei und nicht zu verstehen war. Die Reformation unter dem Volk hätte ohne die Martin-Luther-Übersetzung der Bibel nie stattgefunden. Die Reformation hier in Deutschland ohne die Bibel auf Deutsch hätte nie stattfinden können. Warum? Das Volk musste Zugang zum Wort haben. Ihr Herz wird über ihren Verstand von Gott erreicht. So ist es auch wichtig, dass wir in unseren Versammlungen den Verstand versuchen zu erreichen. Genau wie David es tat, Nathan es tat mit David. Als er das Herz von David erreichen wollte und er David überführen wollte, hat er seinen Verstand angesprochen, indem er ihm dieses Gleichnis erzählt hat. Er wusste, David ist ein Schafhirte gewesen und er wird das verstehen, was ich ihm sage. Jesus, wie oft hat er etwas so verständlich gesagt, damit er das Herz trifft? Viele seiner Gleichnisse sind erzählt worden, damit wir etwas begreifen, damit wir uns schämen, damit wir begreifen, was für eine Sünde wir getan haben. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, wenn Gott zu uns reden will, dann will er es über unseren Verstand tun.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.